Einen guten Tag wünscht Ihnen Sabine Böhler. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben in der Ratgebersendung Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mit gutem Gewissen einfach Mutter sein, das ist unser Thema in der nächsten Stunde mit der Mütterexpertin Barbara Volkwein. Das Muttersein, das ist ein absolut abwechslungsreicher Beruf, der hohe Anforderungen stellt. Sie ist freiberuflich tätig und somit ihr eigener Chef. Mütter sind gefordert, auf die Erfordernisse der Situation zu hören. Sensibilität, Einfühlungsvermögen, Empathie, das sind bevorzugte Eigenschaften von Müttern, die dabei helfen, intuitiv das Richtige im rechten Moment zu erkennen und zu tun. Mütter führen ihre Kinder ins reale Leben, ohne sie zu überfordern. Sie sind Säuglings- und Kinderpflegerinnen, Haushaltsmanagerinnen, Köchinnen, Erzieher, Lehrer, Eventmanager, Wasch- und Putzfrauen. Und das darf nicht fehlen, sie sind Ehefrauen und Partnerinnen. Ja, liebe Mütter, von Ihnen wird viel gefordert, jeden Tag, rund um die Uhr, 24 Stunden und 364 Tage im Jahr. Kaum eine Auszeit oder Urlaub, geschweige denn Überstundenabbau. Doch, liebe Mütter, wann haben Sie das letzte Mal über sich selbst nachgedacht? Über Ihre Leistungen, Ihre Verdienste? Das ist sicherlich lange her, denn im Alltag ist wenig Zeit dafür, darüber nachzudenken. Sicherlich sind Sie auch eher gewohnt, sich selbst zu sagen, was alles schiefgegangen ist und wie es hätte besser laufen sollen. Umso schöner ist es, dass Sie sich jetzt Zeit genommen haben, diese Sendung zu hören. Wir möchten Sie in der nächsten Stunde stärken, in Ihre Mutter sein, Ihnen helfen, frei zu werden von quälendem, schlechtem Gewissen, es ständig jedem und allem recht machen zu wollen. Einfach Mutter sein, darum soll es in der nächsten Stunde gehen. Mit Leichtigkeit und dem Gefühl, so wie ich es mache, ist es richtig und gut. Eingeladen haben wir für diese Sendung Barbara Volkwein. Barbara Volkwein, liebe Zuhörer, ist geboren 1953. Sie studierte zunächst Lehramt für Grund- und Hauptschule. Und mit der Erziehung ihrer drei Kinder erlebte sie die Freuden und Leiden des Mütterseins. Über 25 Jahre förderte sie Schüler in Mathematik, Latein und Deutsch. Und dabei erkannte sie den dringenden Bedarf, Mütter von ihrem kräftezehrenden Zweifeln zu befreien. Nach ihrer Coaching-Ausbildung entwickelte sie die Zeus-Methode, mit deren Hilfe negative in positive Einstellungen umgewandelt werden. 2001 dann gründete sie das Institut Zeus Coaching für Eltern und Schüler. Sie lebt und arbeitet in München und heute ist sie unser Studiogast. Ich begrüße ganz herzlich Barbara Volkwein. Grüße Gott. Frau Volkwein, im letzten Jahr haben Sie ein Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel »Mit gutem Gewissen einfach Mutter sein«. Die Betonung, liebe Zuhörer, die liegt auf gutem Gewissen. Was hat Sie bewegt, Frau Volkwein, das Buch zu schreiben und ihm vor allen Dingen diesen Titel zu geben?
Ja, wir Mütter sind die wichtigsten Personen in der Gesellschaft. Und es ist an der Zeit, dass wir auch diesen Stellenwert unterstreichen und dass wir uns stärken, denn nur so werden wir als stark empfunden in der Gesellschaft. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet und dass wir uns selbst höher einschätzen. Und indem wir uns höher einschätzen, werden wir von unserer gesamten Umwelt höher eingeschätzt. Von unseren Partnern, von den Kindern, von Lehrern, von Erziehern und von staatlichen Institutionen.
Wenn Sie von einer höheren Einschätzung sprechen, dann heißt das sicherlich auch, dass Sie damit meinen, dass ich sehr als Mutter mehr achte, was ich einfach auch tue und leiste, oder? Und nicht wie manche Freundinnen, die sagen, arbeitest du schon wieder oder bist du noch zu Hause?
Ja, es ist ganz wichtig, dass wir sehen, was wir jeden Tag gut machen, was wir im Kleinen gut machen, dass wir sehen, wie unsere Kinder auf uns reagieren, dass wir sehen, wie sich die Kinder freuen über jedes gute Essen, über ein gemachtes Bett, dass wir uns freuen, wenn unsere Kinder uns anstrahlen, über jedes Mama, schau mal, Mama, hast du schon, Mama, ich möchte, Mama, zeig mir doch, dass wir gerne geben und uns davon nicht, es nicht als lästig empfinden, wenn wir immer gebraucht werden, sondern dass wir das positiv verwandeln, dieses Gefühl Mama, 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 Mama. Mama den ganzen Tag, dass es einfach für uns eine Freude ist, dass wir Mutter sein dürfen.
Worum geht es Ihnen dann in Ihrem Buch?
In diesem Buch geht es darum, dass wir diese Ängste, Zweifel, etwas falsch zu machen, umwandeln in Neugier, in Freude und in Aufmerksamkeit und Bewusstheit im Umgang mit uns selbst und mit den Kindern und eben mit der gesamten Familie. Dass wir aufhören, immer Angst zu haben, etwas falsch zu machen, immer das Gefühl haben, wir müssten alles perfekt machen, wir müssten unfehlbar sein, wir dürfen uns keine Fehler leisten, wir müssten uns orientieren an Beispielen, die es einfach nicht gibt.
Also heißt es auch in Ihrem Buch, geht es auch darum, das eigene Verhalten vielleicht zu überdenken?
Ja, es geht darum, unsere Einstellung zu überprüfen und herauszufinden, wo wollen wir perfekt sein? Und es gibt keinen Perfektionismus in der Erziehung. Denn Erziehung ist eine individuelle Angelegenheit. Jedes Kind ist anders, jede Familie ist anders, jede Mutter hat andere Eigenschaften, jeder Vater. Und so ist auch jedes Kind individuell. Es gibt kein Beispiel, es gibt kein Patentrezept für die Erziehung.
Mhm. Welche Rolle spielen denn Mütter heute, Frau Volkwein?
Mütter müssen heute Erzieher sein, Lehrer. Sie müssen im Haushalt alles regeln, sie müssen organisieren. Sie müssen die Talente der Kinder entdecken, sie müssen sie fördern. Sie müssen Partner sein, sie müssen ihre Berufstätigkeit ausüben können. Sie müssen alleinerziehend ihren Erziehungsauftrag wahrnehmen können und das alles in einer Hektik des immer schneller Seins, immer besser Seins, in immer kürzeren Abständen mehr leisten, bessere Ergebnisse bringen. Und das überfordert unendlich.
Wenn wir heute sagen, mit gutem Gewissen einfach Mutter sein, Frau Volkwein, dann müssen wir auch über die Verantwortung sprechen, die ich gegenüber meinem Muttersein habe. Wo fängt die Verantwortung an und wo hört sie auf, Ihres Erachtens?
Die Verantwortung beginnt mit dem Bewusstsein, ich möchte mein Kind lebenstauglich machen. Das ist eigentlich das die Hauptaufgabe, das Hauptziel in der Erziehung. Und dazu gehört, den Kindern über Hürden hinweg zu helfen und ihnen die Hürden nicht aus dem Weg räumen zu wollen. Denn mit jeder Hürde wird ein Kind stärker. Mit jeder Hürde, die das Kind nimmt, wird es gestärkt und bekommt mehr Selbstbewusstsein und mehr Motivation, wieder eine weitere Hürde zu nehmen. Also indem das Kind selbst die Hürde meistert, wird es von sich aus motiviert und bekommt Initiative und Willen und Freude daran, die nächste Hürde zu nehmen. Das geht nur durch das Selbstmachen. Das bedeutet, dass das Kind, indem es Hürden selbst nehmen kann, bewusst mit sich selbst umgeht. Und das ist das viel gepriesene Selbstbewusstsein. Dass das Kind bewusst sein darf.
Also die Verantwortung der Mutter beginnt dort, dass sie sich darüber bewusst ist, dass sie ihr Kind lebenstauglich machen möchte. Verstehe ich Sie richtig? Und dann hört es da auf, wenn ich ihm einfach zu viel abnehmen möchte?
Ja. Man kann dem Kind keine Steine aus dem Weg räumen. Das muss das Kind selbst machen. Man kann ihm nur helfen, indem man ihm Strukturen gibt, ihm Ordnung beibringt und den Rahmen dafür schafft, dass es die Hürde selbst meistern kann. Denn wir stecken nicht in dem Gehirn des Kindes drin. Mhm. Das muss das Kind selbst machen. Und nur jedes Kind weiß für sich selbst, was gut ist und was es dazu braucht. Aber wir können das dem Kind nicht abnehmen.
Mhm. Was ist Ihnen aufgefallen, Frau Volkwein, jetzt auch in Ihrer 30-jährigen Tätigkeit mit Müttern und mit Kindern? Warum fällt es so schwer, einen Mittelweg in der Erziehung zu finden?
Weil wir abgelenkt sind von dem, was wir für unser Kind möchten. Wir hören jeden Tag, was andere sagen über Erziehung, andere Mütter. Das beginnt schon im Kindergarten oder schon vor dem Kindergarten. Das beginnt eigentlich schon nach der Geburt. Ich erlebe das im Moment. Ich mache in einem Geburtshaus Coachings für Mütter. Da geht es schon los, dass man das Gefühl hat, ich bin nicht vollkommen. Die Mutter macht es so, jene Mutter macht es anders. Durch das Vergleichen verunsichern wir uns. Und das tut man automatisch, denn indem man mit anderen Menschen, mit anderen Müttern in Kontakt ist, sieht man, wie macht die das, wie stillt sie, wie hält sie das Kind, da geht es schon los. Und dieses Vergleichen macht einen selbst dann schlechte Gedanken und dadurch werden wir verunsichert und sind nicht mehr bei unserer Intuition, bei unserem Instinkt.
Also ein erster Schritt kann sein, wenn wir sagen, einfach mit gutem Gewissen Mutter sein, dass wir uns innerlich dazu rufen zu sagen, höre jetzt einfach auf, nicht mehr zu vergleichen. Ich vergleiche mich nicht mehr. Oder ich ertappe mich bei dem Gedanken, ach, die anderen machen ja sowieso immer alles besser als ich, dass ich solche Gedanken vielleicht einfach verbanne aus meinem Kopf. Sie sprechen in Ihrem Buch einfach Mutter sein vom Motivationsknoten. Was ist denn damit gemeint, Frau Volkwein?
Ja, es gibt hunderte von Motivationsknoten und Entstehung von Motivationsknoten. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, was sehr häufig vorkommt, wenn Kinder in der Schule sind. Also ich habe zum Beispiel erlebt es oft in meiner Praxis. Da kommen Eltern und sagen, ja, mein Kind war bisher das gut in Mathe oder in Deutsch und plötzlich ist die Note abgesagt. Also der Übertritt ins Gymnasium ist gefährdet und was machen wir jetzt? Und dann stellt sich heraus in den meisten Fällen, dass die Eltern nicht wissen, was das Kind in der Schule macht. Also zum Beispiel die Entstehung eines Motivationsknotens kann folgendermaßen aussehen. Ein Junge sitzt in der vierten Klasse, es wird gerade schriftliches Teilen beigebracht und er entdeckt am Fenster einen Kran, der gerade Paletten auflädt. Das ist natürlich wesentlich interessanter, was er da am Fenster beobachtet, als das, was die Lehrerin ihm da zu bieten hat. Folglich ist er abgelenkt und verpasst wesentliche Schritte des schriftlichen Teilens. Zu Hause sitzt er dann da bei den Hausaufgaben. Das dauert alles ewig. Er hat irgendwie das Gefühl, ich habe da was nicht kapiert. Am nächsten Tag in der Schule sind natürlich die Hausaufgaben rot angestrichen. Da sind einige Fehler drin. Was ihn auch nicht gerade motiviert, im Unterricht in der Stunde aufzupassen, als verpasst er wieder wesentlichen Stoff. Und so geht es eine ganze Weile. Er zögert dann zu Hause raus, die Hausaufgaben anzufangen. Die Mutter fängt an zu trizen und jetzt mach doch und warum dauert es so lange? Früher ging das doch. Hast du was nicht verstanden? Wurde das nicht richtig erklärt? Ja, nee, ich habe das nicht kapiert. Er denkt, ich habe das nicht kapiert. Würde er denken, wenn ich aufgepasst hätte, hätte ich es kapiert. Und genau da liegt der Knackpunkt. Die Eltern wissen nicht, dass das Kind im Unterricht nicht aufgepasst hat. Und wenn es dann eine Weile so geht, dann kommt die nächste Schulaufgabe oder eine X. Die wird dann 4 oder vielleicht noch schlechter. Und dann fängt die Mutter an zu grübeln. Was ist los mit dem Kind? Warum ist die Note jetzt plötzlich unten? Der war doch bisher gut. Ja, vielleicht ist ja die Mathe-Schwäche. Die Oma, die war ja auch keine Mathe-Leuchte. Ich war vielleicht auch nicht gerade gut in Mathe. Und schon fängt man an sich rumzugrübeln und rumzuzweifeln. Und dann beginnt man zu überlegen, man bespricht sich mit Freundinnen, mit Eltern von Schülern, von Kameraden. Man zieht irgendwelche Erziehungsratgeber zu Hilfe. Man sieht Fernsehsendungen. Und alles, was man hört, was andere einem sagen, man geht zu Beratungen, all das macht der Mutter insgeheim Druck. Denn bei allem, was sie hört, glaubt sie immer, vielleicht trifft das ja zu oder dieses zu oder jenes zu. Was sie aber nicht weiß, ist, dass das Kind im Unterricht einfach abgelenkt war und dass sie einfach nicht auf die Idee kommt, dann müssen wir die Lücke eben schließen. Wenn es halt bestimmte Vorgänge beim schriftlichen Teilen nicht verstanden hat, weil es nicht aufgepasst hat, dann müssen wir das eben nachholen. Das wäre die einfachste Konsequenz. Aber dadurch, dass man von Zweifeln, von Emotionen, von negativen Gefühlen so gefangen genommen ist, kann man als Mutter nicht mehr zielorientiert denken. Man ist in seinen Emotionen gefangen, man ist durcheinander, man ist zum Schluss so weg von dem Thema, dass man sich selbst nur noch in Zweifel zieht und dann natürlich, was viel schlimmer ist, das Kind eben in Mitleidenschaft zieht. Denn das, was die Mutter denkt, überträgt sich eins zu eins auf das Kind und umgekehrt auch. Das Kind ist verunsichert, das spürt die Mutter, und die Mutter ist wiederum verunsichert und das spürt das Kind. Und aus diesem Motivationsknoten rauszukommen, geht nur, indem jeder sich seiner Fähigkeiten bewusst wird, indem die Mutter sich sagt, halt, Moment, was ist hier gefragt? Was kann das Kind? Früher konnte es Mathe, da muss irgendetwas vorgefallen sein, also müssen wir da mal nachhaken. Und indem die Mutter sich sagt, ich stecke nicht im Gehirn des Kindes drin. Ich kann ihm helfen bei den Hausaufgaben, ihm Strukturen geben, Ordnung für Ordnung sorgen, dass das Kind wieder auf die Reihe kommt. Das heißt, den Schreibtisch aufräumen und den Schulranzen kontrollieren und ihm bestimmte Zeiten vorgeben, mit ihm absprechen, wann es wie lange braucht für die Hausaufgaben, ihm anbieten, dass man ihm hilft, aber dass das Kind von sich aus kommt und die Mutter fragt. Und das geht nur, wenn man nüchtern ist, wenn man ohne schlechtes Gewissen ist, wenn man sich sagt, das Kind ist für seine Schule selbst verantwortlich. Ich kann nur für Ordnung zu Hause sorgen, für Strukturen, aber ich stecke nicht in der Schule und im Gehirn des Kindes drin. Und da liegt meines Erachtens der Hauptknackpunkt, weshalb das Thema Schule zum Thema Nummer 1 zu Hause wird und sich die gesamte Situation in den Familien dermaßen zuspitzt, dass dann ja eigentlich keine anderen Themen mehr an der Tagesordnung sein können als nur Thema Schule und Hausaufgaben. Der ganze Nachmittag besteht nur aus Hausaufgaben. Und wenn das Kind konzentriert wäre, man würde ohne Zweifel, ohne schlechtes Gewissen vorgehen können, dann wären die Hausaufgaben in einer Stunde erledigt und man hätte den Rest des Tages frei für andere Dinge. Aber das ist weit gefehlt, wenn man immer wieder in Zweifeln und im schlechten Gewissen versucht, die Dinge zu regeln. Das funktioniert einfach nicht.
Kann das auch damit zu tun haben, Frau Volkmann, dass wir manchmal auch zu reflektiert einfach auch sind, dass wir dann die simpelsten Dinge nicht sehen, dass wenn mein Kind in der Leistung abfällt, dass ich ganz simpel sage, ich habe Vertrauen in dem, was bisher vielleicht gelaufen ist, wie die Leistungen bisher waren. Das hat jetzt nichts Gesundheitliches zu tun oder gar nichts, sondern ich stelle meinem Kind ganz simple Fragen. Was war denn in der Mathestunde? Und komme vielleicht dann durch Fragen darauf, ach, es war einfach abgelenkt, weil es so viele Interessen hat.
Ja, genau. Es ist ganz normal, dass Kinder nicht 6 Stunden stillsitzen können und aufpassen können im Unterricht. Das macht kein Erwachsener. In keinem Job gibt's das, dass man 6 Stunden konzentriert alles aufnimmt und alles perfekt macht. Und von unseren Kindern erwarten wir das. Und es geht nicht. Und da müssen wir Zugeständnisse machen und müssen sagen, du, wenn das nicht funktioniert, komm, zeig mir doch mal, was du nicht kannst. Und dann merkt das Kind, die Mutter ist entspannt, die Mutter macht keinen Druck mehr und es geht nur, indem man ohne schlechtes Gewissen und ohne die Zweifel agiert.
So ein schlechtes Gewissen kann auch sagen, ach, du hast wohl nicht ordentlich genug mit dem Kind die Hausaufgaben gemacht, hast dich nicht genug dahinter geklemmt und gehst vielleicht auch zu sehr deinen eigenen Interessen auch nach, was auch immer. Aber sie sagen, ein Motivationsknoten könnte sein, dass ein Kind einfach abgelenkt war, nicht aufgepasst hat und deswegen die Schulleistungen abgestiegen sind.
Ja, das ist meines Erachtens der Hauptgrund. Also in meiner 30-jährigen Erfahrung, in meiner Praxis, erlebe ich das immer wieder.
Gibt es noch weitere dieser Emotionsknoten?
Ja, das ist da geht es, wenn die Kinder sich nicht mit Gleichaltrigen verstehen, dann heißt es, ach, das ist ein Einzelkind oder ich bin zu wenig an meinem Kind dran, ich bin eben berufstätig oder ich bin alleinerziehend. Mein Kind ist ein Junge, es bräuchte einen Vater und den Vater gibt's eben nur am Wochenende. Dann kommen die Schuldgefühle, schlechtes Gewissen und schon überträgt sich diese Unsicherheit auf das Kind. Und dann überlegt man, was ist Schuld und ach so, dann gibt man sich die Schuld, weil man sich getrennt hat und weil das die Auswirkungen hat. Und das überträgt sich eins zu eins. Und das arme Kind, das ist tatsächlich, spürt immer wieder diesen wunden Punkt der Mutter. Ich bin alleinerziehend und mein Kind ist deshalb benachteiligt und wird als Einzelgänger groß oder hat eben, ihm fehlt der Vater.
Und was ist da Ihres Erachtens dann der einfache, simple Knoten, Motivationsknoten?
Da würde ich sagen, ist einfach, geht's darum, dass man sich ganz klar seine Position bewusst macht. Und dass man sagt, es ist so und ich gebe alles, damit das ausgeglichen wird. Und dann kann man auch mal sich durchaus sagen, es hat ja vielleicht auch Vorteile, wenn ein Kind mal beim Vater ist und mal bei der Mutter ist. Und wenn es den Vater ganz ausschließlich für sich alleine hat und nicht nur immer im Verbund mit der Mutter. So erlebt es den Vater als männlichen Teil ausschließlich in der Zeit am Wochenende oder in der Zeit, eben, in dem das Kind nur beim Vater ist. Dass man sich mal positive Dinge aufschreibt. Mhm. Welche Vorteile hat das Kind, indem es den Vater auch alleine hat für sich?
Ausgangspunkt war ja, Frau Volkwein, dass Sie gesagt haben, ein so ein Motivationsknoten könnte sein, versteht sich nicht mit Gleichaltrigen.
Ja.
Und jetzt eben bei den Hausaufgaben oder bei den, wo die Schulleistungen abgestiegen sind, da hatten Sie so eine ganz simple Erklärung, dass Kinder vielleicht einfach unkonzentriert sind. Aber was könnte so eine simple Erklärung sein, wenn sie sich nicht mit Gleichaltrigen verstehen? Oder gibt es solch eine schnelle Antwort nicht?
Ich glaube, dass das schlechte Gewissen sich da überträgt.
Mhm.
Und dass das dem Kind schädlich ist, für das Kind schädlich ist. Und wenn die Mutter das Kind ganz normal nimmt und dem Kind, das Kind in der Gruppe groß werden lässt, es ist ja in der Klasse, es hat nachmittags seine Spielkameraden, es einfach in eine Sportgruppe zu geben und nicht immer das Kind beobachten auf seine Schwächen hin oder auf seine Defizite, sondern sehen, das kann mein Kind, mal 30 positive Eigenschaften des Kindes aufschreiben und das Positive groß machen, was das Kind hat.
Mhm.
Und nicht immer nur das Negative sehen. Und indem die Mutter viel das Positive sieht, macht sie das Positive groß, also das, was das Kind hat, die guten Eigenschaften, und das spürt das Kind dann. Und dann hört es auf, dass die Mutter unterschwellig dem Kind diese Zweifel überträgt. Und dann kann das Kind ganz locker mit anderen umgehen.
Mit gutem Gewissen einfach Mutter sein, mit gutem Gewissen Mutter sein, das ist der Titel ja Ihres Buches, das Sie im letzten Jahr veröffentlicht haben. Und dem Gewissen, dem haben Sie auch natürlich ein ganzes Kapitel gewidmet. Lassen Sie uns jetzt ausführlich nochmal über das Gewissen sprechen. Die erste Frage ist ja, was ist eigentlich das Gewissen und woher kommt es? Wie bildet sich das?
Das Gewissen sind die Wertvorstellungen, die wir haben. Das heißt, das, was wir übernommen haben von unseren Eltern, von der Gesellschaft, von der Erziehung, von den Menschen, die mit uns umgehen und umgegangen sind, von klein an. Und dadurch bilden sich in uns Wertvorstellungen, denen wir folgen und an denen wir das messen und unsere Handlungen messen. Das ist unser Gewissen. Und wir wissen, ich sage es jetzt mal wirklich im wörtlichen Sinne, wir wissen tief in uns drin, was wir gut finden und was wir schlecht finden. Wir übernehmen das. Aber später oder in Krisenzeiten oder wenn es eben um das schlechte Gewissen geht, sollten wir diese übernommenen Wertvorstellungen überdenken, uns mit denen auseinandersetzen. Weshalb denke ich, dass das so ist, dass das schlecht ist, wenn ich alleinerziehend bin? Wer hat das gesagt?
Mhm.
Woher habe ich das? Und indem wir das dann erkennen, können wir dann uns die guten Seiten aufzeigen. Das heißt, einfach mal viele, viele gute Seiten suchen. Weshalb geht's mir jetzt so gut? Warum bin ich getrennt? Warum? Das hat ja alles seine Bewandtnis. Was sollte ich lernen dadurch, dass ich mich getrennt habe? Wenn ich aber immer im schlechten Gewissen verhaftet bin, dann sehe ich niemals etwas Positives an dem, was ich tue. Nun vielleicht ist es nie auch etwas übertrieben, aber wir sehen weniger das Positive als mehr das Negative.
Nun sagen Sie ja auch in Ihrem Buch, dass das schlechte Gewissen, ja, dass das überwunden werden kann. Und jetzt ist so die Frage, was können denn da Wege sein, um das schlechte Gewissen loszuwerden, weil man kann es ja nicht einfach so abschütteln. Ich denke, es muss mir sicherlich erstmal als Mutter, als Mensch einfach auch bewusst sein, womit, mit welchen Gedanken ich mich einfach belaste, die ich dann selber als schlechtes Gewissen auch entlarve, oder?
Ja, wir müssen uns überlegen, was bringt mich dahin? Also uns wirklich ganz klar, am besten schriftlich aufschreiben, was denke ich über getrennt leben oder über ein Einzelkind oder über meine Berufstätigkeit, dass ich alleinerziehend bin und bin berufstätig oder dass ich drei Kinder zu Hause habe und bin trotzdem berufstätig. Warum mache ich mir deshalb ein schlechtes Gewissen? Was sind die Hintergründe? Und dann sich aufzeigen, was ist das Positive? Was lernen meine Kinder dadurch, dass sie Selbstverantwortung übernehmen können, während ich berufstätig bin? Was ist das Positive? Und dadurch, dass man das Positive sieht an dem, was man selbst tut, weicht das schlechte Gewissen zugunsten von guten Gefühlen. Und es geht nur, indem man das Positive sieht an dem, wie man lebt und was man tut. Also diese Vorwürfe, sich selbst Vorwürfe machen, bedeutet einfach, sich selbst bemitleiden wollen und letzten Endes dann auch ein bisschen ausweichen vor der Verantwortung, die man hat.
Doch Frau Volkmann, was Sie sicherlich auch in Ihrer Beratungstätigkeit ist erleben, dass schon auch Vorwürfe von außen uns sehr prägen, gerade wenn Kinder vielleicht ständig erkältet sind und einfach nicht gesund werden oder mein Kind dazu neigt, auch andere Kinder zu schlagen und ungerecht zu sein oder was auch immer so die Beispiele aus Ihrer Praxis sind. Oder es kann nicht so gut und so Sport machen wie andere Kinder und ist vielleicht auch eins der Kinder, was gerne am Computer hockt. Wie kann man dem Herr werden, auch gerade diesen Stimmen von außen?
Indem man rausfindet für sich, was möchte ich für mein Kind. Indem man ganz klar sagt, welches sind meine Ziele, welches sind meine Wünsche, was möchte ich für mein Kind. Und dann wird man unabhängig von dem, was andere einem sagen. Dann hört man auf sich, dann wird die eigene Intuition unheimlich gestärkt, der eigene Instinkt. Und es geht nur, indem man sich selbst mal klar macht und bewusst macht und genau herausfindet, warum wollte ich ein Kind? Was ist mir wichtig an der Erziehung meines Kindes? Weshalb habe ich mir ein Kind in die Welt gesetzt? Dass man sich darüber Gedanken macht und sich mit dem Positiven rund um das Kind, rund um die eigene Mutter-Kind-Beziehung Gedanken macht.
Eine Frage ist ja auch noch in dem Ganzen, welche Rolle spielt denn der Vater in dem Ganzen?
Ja, der Vater ist zunächst, glaubt man, etwas außen vor. Denn die Mutter hat ja das Kind bekommen. Die Nabelschnur zur Mutter ist unendlich zäh und stabil zwischen Kind und Mutter. Und hat natürlich eine größere emotionale Bindung hat die Mutter zunächst zu dem Kind. Da fühlen sich Väter oft außen vor, weil sie schon merken, dass Mama ist natürlich in erster Linie das, was sie mitkriegen zu Hause. Und daraus entwickelt sich oftmals so eine gewisse Eifersucht der Väter, weil das Kind eben auf die Mutter fixiert ist. Aber indem die Mutter sich mit dem Vater abspricht, beziehungsweise herausfindet, was sie für das Kind möchte, wie ihre Erziehungsgrundsätze sind, sage ich mal, indem sie das rausfindet und stark wird in ihrer Überzeugtheit. Das heißt, der Vater das Gefühl hat, die Mutter weiß, was sie tut mit dem Kind. Und der Vater nicht in Situationen das Gefühl haben muss, die Mutter ist hilflos. Von dem Moment an bekommt der Vater das Gefühl, ich kann mit meiner Frau als Partnerin mich befassen und dieses Kind steht nicht immer zwischen den beiden. Denn so wie die Mutter hilflos ist, sagt sie, ja, jetzt mach du doch mal und ich mache ja dauernd und du tust nichts und du könntest auch mal. Und das muss eben ausgeschaltet werden, dass die Mutter einfach die Verantwortung übernimmt und sie hat sie nun mal in den ersten Jahren, vorwiegend, weil das Kind einfach rund um die Mutter kreist und umgekehrt. Und man dadurch, dass man selbst überzeugt ist von dem, was man mit dem Kind tut, nicht mehr unsicher schwimmt und dem Vater dann indirekt Vorwürfe macht. Mhm. Ja, und so kann man das wunderbar abbauen und dann merkt der Vater, Mensch, es gibt ja einen Teil, die Mutter ist Mutter des Kindes, aber dann wird wieder dieser partnerschaftliche Aspekt, kommt mehr zum Tragen. Das heißt, die Mutter ist für den Vater oder die Ehefrau wieder erreichbar, weil da getrennt wird. Weil er sieht, sie ist nicht hilflos und man zerfleischt sich nicht über dem Kind.
Das heißt also, auch Frauen sind auch ständig gefordert, einfach auch klar zu bleiben, eine Ich-Stärke zu zeigen.
Ja, indem die Frau ganz klar und überzeugt herausfindet, was sie möchte für das Kind, indem sie signalisiert hier, ich bin der Familienmittelpunkt, der ist sie, zweifelsohne, sie ist die Mutter. Und dann wird das gesamte, ja, diese Knoten, die sich bilden durch Unsicherheit, durch Zweifel, die lösen sich dann und dann wird das, gibt es ein ganz ausgeglichenes Verhältnis innerhalb der Familie. Aber das geht nur, indem die Mutter sich stärkt. Denn Stärke überträgt sich auf alle Familienmitglieder wieder. Wenn die Mutter stark ist, fühlt das Kind sich stark, dann fühlt sich der Partner stark. Der Partner fühlt, ach, ich bin muss nicht immer dafür sorgen, dass meine Frau zufrieden ist. Ich bin nicht an ihren Launen schuld, ich bin nicht für ihre gute Laune zuständig. Und so entspannt sich alles und dann kann jeder mit jedem wunderbar kommunizieren.
Frau Volkwein, mit gutem Gewissen einfach Mutter sein. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe. Sie haben von der Stärke der Mutter gesprochen, die Mutter, die der Mittelpunkt ist, die Mutter, die gefordert ist in der Auseinandersetzung mit den Kindern. Nun könnte ich mir vorstellen, dass die ein oder andere Mutter jetzt am Radio sitzt, zuhört und sagt, ich fühle mich gar nicht stark, ich fühle mich eher schwach und mir fehlt einfach manchmal der starke Partner oder mir fehlt auch mal auch eine Großmama, die mir etwas abnimmt. Ich möchte auch vielleicht gar nicht der Mittelpunkt sein. Mir ist das manchmal alles zu viel. Was sagen Sie diesen Müttern?
Sie sind aber nun mal der Mittelpunkt. Und es geht darum, wenn die Mutter stark ist. Viele Mütter trauen sich nicht, Kompetenz abzugeben. Aber je stärker sich die Mutter selbst fühlt, umso mehr fühlt sie, hoppla, ich bin nicht für alles verantwortlich. Ich kann mir Hilfe holen. Ich kann die Arbeit im Haus aufteilen. Ich kann meinen Kindern kleine Aufgaben geben, die sie eigenverantwortlich übernehmen. Ich kann die Oma dann einsetzen mit gutem Gewissen. Und so kann sie aus ihrer Stärke heraus delegieren. Aus der Schwäche heraus kann man nicht delegieren. Da hat man immer das Gefühl, man muss alles selber machen, um eben anders gesehen zu werden, dass man möglichst viel schuftet und dass man viel gebacken kriegt. Und das ist verkehrt. Man muss einfach sehen, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Ich habe als Mutter so viele Aufgaben und das Schwierige ist, dass wir kein Feedback bekommen für unsere Arbeit, die wir leisten. Also wir bekommen keine Überstunden bezahlt, wir bekommen keine Lohnerhöhung für gute Leistung. Wir sind permanent tätig und die Brutpflege dauert bei Menschen einfach 20 Jahre. Ja, und wir sehen das Ergebnis erst nach vielen, vielen Jahren. Der Erfolg wird uns dann zugestanden, wenn das Kind groß ist. Und was ich immer wieder erlebe, wenn etwas in der Erziehung gut läuft und die Kinder sind gut gerannt, heißt, oh, die Eltern, die haben das ja toll hingekriegt und prima und so. Läuft was nicht so gut oder angeblich nicht so gut, dann heißt es, die Mutter hat sich nicht genug gekümmert um die Kinder. Es geht letzten Endes immer an der Mutter runter. Und die Mutter ist aufgefordert, dass sie sieht, was sie selbst gut macht. Und das immer wieder, jeden Tag und immer wieder, sie sagt, das hat gut geklappt, das hat gut geklappt. Die Stärken habe ich, das kann ich gut, aber ich brauche nicht alles können. Und ich muss auch nicht Mathe können und ich muss auch nicht Latein können, denn das Kind ist selbst dafür verantwortlich, was es in sein Gehirn reinbekommt. Man kann nur für Strukturen sorgen und für Ordnung. Aber ich muss nicht auf sämtlichen Gebieten kompetent sein. Geht nicht. Da kann ich mir Hilfe holen und das holt man sich dann guten Gewissen, weil man weiß, was man alles andere gut kann.
Das sagt die Mütterexpertin Barbara Volkwein. Sie ist Mutter von 3 Kindern. Sie ist inzwischen auch schon Großmama. Sie hat das Institut Zeus Coaching für Eltern und Schüler gegründet. Gleich geht's weiter hier bei uns in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit gutem Gewissen. Einfach Mutter sein, unser Thema. Willkommen im Programm von Radio Horeb. Das sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler. Mit gutem Gewissen einfach Mutter sein. Unser Thema jetzt in dieser Stunde mit Barbara Volkwein. Ja, Mütter, die können sich von ihrem schlechten Gewissen befreien. Wie das beschreibt mein heutiger Gast, die Mütterexpertin Barbara Volkwein, einfühlsam in ihrem Buch Einfach Mutter sein. Ihr Ratgeber basiert auf der Zeus-Methode. Das ist ein Coaching-Konzept, das auf dem Achtungs-Anziehungsprinzip beruht. Entwickelt wurde diese Methode von meinem heutigen Gast in ihrer 30-jährigen Arbeit mit Müttern und Kindern. Frau Volkwein, erklären Sie uns doch mal, wie das geht mit dieser Achtung-Anziehungsprinzip.
Ja, das Achtung-Anziehungsprinzip beruht auf der Erkenntnis, dass wir über unsere Spiegelneuronen übertragen und empfangen, was andere denken und fühlen. Das ist neurobiologisch bewiesen, also kein esoterisches Phänomen oder keine Einbildung, sondern wir speichern vom ersten Lebensmoment an Mimik unserer Bezugspersonen und sind aufgrund dieser gespeicherten Mimik auf unseren Spiegelneuronen, sind wir in der Lage zu spüren, was andere fühlen und denken. Also wenn zum Beispiel eine Mutter ihrem Kind abends Gute Nacht sagt, und das Kind sagt, Mama, meinst du, ich schreibe morgen die 2 in Mathe? Dann sagt die Mutter, ja, doch, doch, die schreibst du bestimmt. Denken tut die Mutter aber, was ist, wenn es die 2 nicht schreibt? Was ist dann mit dem Übertritt? Was ist, wenn es von mir diese Mathe-Schwäche geerbt hat? Ich war ja auch keine Mathe-Leuchte. Und diese Zweifel, die spürt das Kind. Weil die Mimik, die zu diesen Zweifeln gehören, die sind auf dem Gesicht der Mutter. Und dagegen kann man nichts tun. Die sind intuitiv und viel schneller als das Gesagte wird unser Gegenüber erkennbar. Und indem man seine Einstellung ändert zu sich, das, was man selbst gut kann, viele positive Eigenschaften herausfinden, stärkt man sich und überträgt diese Stärke auf die Umgebung, die spüren, diese Person achtet sich ob ihrer guten Eigenschaften, guten Fähigkeiten. Sie sieht sich in einem positiven Licht. Und so werden wir dann von außen gesehen. Das heißt, wir bekommen diese Achtung, die wir selbst uns gegenüber haben, die bekommen wir auch von unserer Umwelt entgegengebracht. Und das ist ein Prinzip, was ja wie so ein Resonanzprinzip funktioniert. Das, was wir aussenden, holen wir uns in unser Leben. Und damit können wir Gutes in unser Leben holen. Je öfter wir nämlich einen positiven Gedanken denken, umso kräftiger, stabiler wird der dazugehörige Datenstrang in unserem Gehirn. Soweit ist man neurobiologisch mittlerweile. Das heißt, je öfter wir also etwas Positives über uns denken, über das, was wir können, wie es bei uns läuft, oder auch zum Beispiel, indem wir über unser Kind was Positives denken, je positiver wir denken, je mehr positive Gedanken, umso stabiler wird dieser Datenstrang im Gehirn und gleichzeitig verkümmert der Datenstrang der weniger positiven Gedanken. Also wir holen so, indem wir was Gutes denken, Gutes in unser Leben, Gutes und Neues. Das meine ich mit Achtung, Anziehung, Prinzip. Und es funktioniert nicht erst nach 4 Wochen oder nach 2 Monaten oder in einem Jahr, sondern sofort. Wenn Sie sich hinsetzen und schreiben, 30 positive Eigenschaften, die ich besitze, schreiben die auf, oder 30 positive Eigenschaften Ihres Partners oder Ihres Kindes oder Ihrer Mutter oder Ihres Vaters oder Ihrer Freundin oder des Lehrers Ihres Kindes, dann spürt der ganz genau die Einstellungsänderung, die positive Einstellung, die Sie zu dem haben. Und dann, das hat einfach etwas mit Energie zu tun. Und so kann man sich die Achtung selbst ins Leben holen.
Und es müssen 30 sein. Es reichen nicht 5, 10 oder 15, sondern Sie sagen, 30 müssen es sein, weil bei den letzten 5...
Bei den letzten dreien. Ich habe in meiner Praxis in den letzten 8 Jahren... habe ich das herausgefunden. Man geht davon aus, die ersten 9 Alternativen, positiven Alternativen, wirkt wie eine halbe Psychotherapie. Die 18, wie eine ganze dann. Und ich verlange 30, weil wir durch die weiteren 9 positiven Alternativen diesen Datenstrang unheimlich festigen. Das heißt, dieser positive Gedanke wird so stark, dass der dann einfach nicht mehr ausgelöscht werden kann. Und bei den Punkten 28, 29, 30, es ist hochinteressant, da kommen immer die wesentlichen Punkte, die sich bei uns ändern, damit wir wirklich zu einer stabilen, positiven Sicht der Dinge kommen.
Und vor allen Dingen, man muss ganz schön graben auch nach Wörtern, nach Bezeichnungen, und man ist auch gefordert, die Kleinigkeiten, die kleinsten Dinge, die so selbstverständlich sind, wie zum Beispiel ein Lehrer, der vielleicht immer pünktlich den Unterricht beginnt, dass so etwas ist ja auch eine positive Eigenschaft neben all den anderen schlechten Angewohnheiten, die dieser Lehrer vielleicht hat.
Genau, und so ist es, ja. So sieht der Lehrer dann, spürt, die Mutter ist mir ja zugeneigt. Und diese Zuneigung, die der Lehrer spürt, die kriegt die Mutter wieder von dem Lehrer. Und es funktioniert. Und auf die Art und Weise haben wir in meiner Praxis so viele Probleme mit Lehrern oder mit Mitschülern gelöst, indem wir einfach viel Positives über den rausgefunden haben, und er spürt dann, hoppla, die ist mir ja gar nicht so übel eingestellt. Mhm. Und entsprechend ändert er auch die Einstellung zu dem Kind wiederum.
Nun, Frau Volkmann, sind wir ja hier in einem christlichen Radio, und uns wird sicherlich dabei helfen, wenn wir überlegen, ja, welche Gaben hat denn Gott in mich hineingelegt? In den Lehrer, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, in mein Kind, womit wir auch immer arbeiten, wo uns das schlechte Gewissen, wo uns negative Gefühle einfach auch quälen, dass wir einfach auch in diese Frage, ja, Gott und seine Schöpfung und wie Gott mich geschaffen hat, hineinnehmen, oder?
Ja, indem wir akzeptieren, wie er uns geschaffen hat, und indem wir das Gute sehen, was er in uns gelegt hat, und indem wir das Gute sehen, was wir von unseren Eltern bekommen haben. Und das geht, indem wir das Gute, also zunächst mal, sowieso sehen, was Gott uns an Gaben, an Talenten mitgegeben hat, und wie er uns durchs Leben lenkt, dass es uns einfach gut gehen soll. Gott möchte, dass wir uns selbst lieben. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dazu müssen wir uns selbst erstmal lieben und unsere eigenen positiven Eigenschaften und positiven unsere Ausstrahlung, indem wir das alles anerkennen. Und nicht zuletzt geht das über die Anerkennung und die Würdigung der eigenen Mutter. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Mutter und deren gute Seiten würdigen, sehen, uns mit ihr aussöhnen und ihr vergeben. Denn mit dieser Vergebung vergeben wir uns selbst auch. Unsere kritische Einstellung uns selbst gegenüber. Hm. Indem wir sehen, was die Mutter gut tut, was sie Gutes getan hat, akzeptieren wir auch das eigene, was wir selbst gut tun. Denn die vielen guten Eigenschaften, die die Mutter hat, sind ja zum Teil auch in uns. Und indem wir immer nur das Negative sehen, lehnen wir uns selbst auch ab. Und dann kann man viel davon reden, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn man diese Würdigung, diese Versöhnung und diese Vergebung mit der eigenen Mutter, wenn man die auslässt oder vor sich herschiebt.
Frau Volkwein, ich habe eine Hörerin in der Leitung. Es ist Frau Auer. Sie hat uns aus dem Hotzenwald erreicht. Ich grüße Sie, Frau Auer.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Auer.
Ja, ich vermisse in Ihrer Sendung die Bestärkung einer Mutter, die nicht berufstätig ist heutzutage. Das tut mir ein bisschen weh.
Ja, ich kann Sie nur bestärken und unterstützen, wenn Sie die Aufgabe der Familie als das Wesentliche in Ihrer, wenn Sie dies als Beruf sehen sogar. Denn es ist der umfangreichste Beruf, den es gibt. Die Tätigkeiten, die eine Mutter tut, sind eigentlich ein Hauptberuf. Und wenn man die richtig ausführt, dann ist das ein Beruf.
Ich bin selbst Klinikseelsorgerin und sprich nicht für mich, sondern denke jetzt an eine sehr gute Krankenschwester von uns, von der Intensivstation, die einen Mann geheiratet hat, dessen Frau verstorben ist und die das eine Kind inzwischen mit 11 Jahren betreut und erzieht und inzwischen 2 eigene Kinder hat und auf ihren Beruf verzichtet. Also das ist sowas Großartiges von Berufung. Und diesen Aspekt habe ich eben bei Ihnen total vermisst. Okay.
Ich habe natürlich in meiner Praxis vorwiegend mit Fällen zu tun, wo Mütter in dem Zwiespalt sind. Soll ich berufstätig sein? Mhm. Soll ich nicht berufstätig sein? Es ist natürlich ein Schatz, wenn man das darf, ja, wenn man das dazu genau. die Gelegenheit genau. hat. Aber in meiner Praxis habe ich vorwiegend Mütter, die diesen Spagat okay. einfach nicht ja. hinbringen oder eben alleinerziehend das alles unter einen Hut bringen okay. müssen. Ja.
Dann durfte ich vielleicht durch meinen Beitrag den Müttern Mut zusprechen, ja. die nicht berufstätig
ja.
sind
ja,
und mit wenig Geld durchgehen, ja. aus Liebe zu ihren Kindern.
Ja.
Okay, adieu.
Danke vielmals.
Auf Wiederhören, das war Frau Auer. Jetzt darf ich noch Frau Pauli begrüßen. Grüß Gott, Frau Pauli.
Ja, grüß Gott. Ich möchte nur fragen, es gibt ja viele Berufe und da gibt es auch berufstätige Mütter, die leider, wie man sagt, auf den Strich gehen. Was macht ein junges Kind, wenn sie nur Ungutes über ihre Mutter hört und sieht und weiß, das ist nicht gut und sie weiß, meine Mutter hat diesen Beruf und sie sieht überhaupt nichts Gutes in ihrer Mutter und kann das auch nicht und kann sich deshalb auch nicht annehmen, wie sie ist.
Und ist sie denn selber jetzt auch Mutter
noch
schon?
Noch nicht, sie ist ein junges Mädchen.
Weil unser Thema ist ja heute mit gutem Gewissen einfach. Mutter sein ist dann auch die Frage, wie eine Frau mit solch einem Beruf mit gutem Gewissen Mutter sein kann.
Ja, es geht mir darum, wie dieses Mädchen später, die auch das auch gerne Mutter werden möchte, wie sie ihrer Mutter verzeihen kann, damit sie selber einmal vielleicht auch eine gute Mutter werden kann.
Mhm. Frau Volkwein,
ich könnte mir vorstellen, dass es ihr hilft, indem sie sich überlegt, wie könnte es in meiner Mutter aussehen, dass sie einfach Verständnis aufbringt für diesen Lebensweg ihrer eigenen Mutter. Aber das mit gutem Willen, denn sie kann nichts ändern an dem, wie ihre Mutter lebt. Sie muss es akzeptieren, aber sie kann nur für sich herausfinden, es gibt mit Sicherheit einen tiefer liegenden Grund, oder etwas, was die Mutter leben muss, was die Mutter vielleicht gar nicht möchte. Und ich glaube, erst wenn die Tochter dieses Verständnis aufbringt für ihre Mutter, dann kann sie das akzeptieren und kann loslassen und grübelt nicht immer und ist nicht gefangen in dem Gedanken, wie soll ich damit fertig werden? Indem sie einfach mal versucht zu verstehen, dass die Mutter vielleicht tief drin Gründe hat und Gefühle hat, die nie nach außen dringen. Einfach
ja,
Verständnis aufbringen.
Ja.
Ich glaube, der Mutter geht's nicht gut. Und ich glaube, dass wenn das Mädchen oder die Tochter, wenn sie mal die andere Seite sieht und versucht, sich mal in die Mutter reinzudenken, was könnte die Mutter bewogen haben, dass sie so leben muss? Oder vielleicht muss sie auch was ausleben, was sie gar nicht will, gar nicht möchte. Und das kann das Mädchen gar nicht sehen, weil sie einfach diese Sperre hat. Und indem sie versucht mal, sich reinzudenken in die Mutter, dass sie das sicher auch nicht sehr, sehr gerne macht, kann sie das loslassen und kann sagen, okay, das ist Mutters Sache und meins ist eine andere Sache.
Ja, geht dann hauptsächlich um das Loslassen, denke
ja,
ich.
Ja, es geht ums Loslassen und um das Akzeptieren.
Ja, ja, ja.
Und damit letztendlich auch dann um die Versöhnung wieder mit der Mutter.
Ja.
Frau Pauli, danke schön.
Bitte sehr.
Alles Gute und Sie werden vielleicht diese junge Frau begleiten. Wir wünschen Ihnen dabei Gottes reichen Segen.
Oh, vielen Dank.
Ja, auf Wiederhören. Ja, Frau Volkmann, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung mit gutem Gewissen. Einfach Mutter sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Studiogast, bei Barbara Volkmann. Vielen Dank, Frau Volkmann.
Vielen Dank, Frau Böhle.
Wünschen Sie Informationen zur CIOS-Methode? Möchten Sie Kontakt aufnehmen mit Frau Volkmann? Dann wenden Sie sich an unseren Hörerservice, dazu die Rufnummer 0700 75 25 75 25. Sie können sich einen CD-Mitschnitt bestellen bei den Kollegen vom CD-Dienst oder über das Internet www.horeb.org. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen einen guten und reich gesegneten Tag.